Heilig.
Hier soll es um die grundlegenden Fragen des Lebens gehen: woher wir kommen, was wir machen, was der Sinn des Ganzen ist und wohin wir letztlich gehen.
Mein Name ist Jürgen Klusmann. Ich biete systemische Beratung an für Konflikte und interkulturelle Sensibilisierung und mache Aufstellungen.
Heute Dr. Wilfried Nelles. Er ist Leiter des von ihm und seinem Sohn gegründeten Nelles-Institut in Nettersheim in der Eifel. Und dort befinden wir uns auch. Wilfried Nelles ist eigentlich Politologe, aber schon seit vielen, vielen Jahren als psychologischer Berater unterwegs und hat auch zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem Das Leben hat keinen Rückwärtsgang. Herzlich willkommen.
Ja, wir sitzen hier bei Wilfried Nelles. In welchen heiligen Hallen sind das hier?
Wir sitzen hier in meinem Elternhaus. Das war früher unser Wohnzimmer.
Ah.
Und bevor meine Mutter vor 15 Jahren gestorben ist, war das auch noch das Zimmer. Ja, das war ihr Wohnzimmer dann nachher. Das ist interessant. Ich habe es gestern noch zu einem alten Freund gesagt, weil der hatte eine ähnliche Erfahrung. Also ich habe ja im Nebenhaus gewohnt. Mhm. Und als meine Mutter tot war, wir hatten eine polnische Pflegerin.
Ja.
Und die verstanden sich wunderbar, eine junge Frau, meine Mutter und die verstanden sich wunderbar. Und die kommt morgens, ich sitze gerade beim Frühstück, kommt sie rein mit Tränen in den Augen und sagt, Wilfried, du musst mal kommen, ich glaube, die Mama ist tot.
Oh.
Sie sagte die Mama zu meiner Mutter. Okay. Und die war erst ein Jahr hier.
Ja.
Ja, und dann bin ich runter und dann lag meine Mutter tot im Bett. Und kurz danach, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber eine Zeit, die war 84, für meine Mutter war es absolut richtig zu sterben.
Mhm.
Also auch von ihr aus und auch von uns. Sie hat gemerkt, dass sie anderen zur Last fällt und das wollte sie nicht.
Mhm.
Und wurde auch schon teilweise, war sie doch recht dement. Ich habe jetzt genau an der Stelle, wo ihr Bett lag, in dem sie gestorben ist, ist mein Schreibtisch.
Mhm.
Und hier hat sie bis zuletzt, wo wir jetzt sitzen, da war ein Sofa, ja. Nicht das, was jetzt da ist.
Ja.
Da hat sie immer gesessen oder gelegen.
Ja.
Also da sind wir jetzt.
Ja.
Und der Witz ist, ich habe sofort gewusst, hier werden meine Therapieräume oder da wird mein Schreibtisch stehen und da wird mein Büro sein.
Mhm.
Es hat aber ein Jahr gedauert. Ich war ein Jahr unfähig, irgendwas zu tun.
Okay.
Und nach einem Jahr hat es plötzlich Klick gemacht. Dann habe ich sofort die entsprechenden Möbel gefunden.
Ja. Und was war der Auslöser?
Das weiß ich nicht mehr. Es war eigentlich, ich habe das Gefühl sozusagen, meine Mutter musste den Raum ganz verlassen haben. Bevor ich konnte ihn vorher nicht in Besitz nehmen. Und ich habe gestern mit Heinrich, den du ja auch kennst,
ja,
gesprochen. Und der hatte mir erzählt, er ist aus seiner Praxis ausgezogen, will aber privat noch ein bisschen machen und hat bei sich selber einen Wintergarten oder so etwas und will dann da noch was Beratungen machen oder ein bisschen Psychotherapie machen, wenn, ja, nicht Psychotherapie, aber mit einigen Leuten noch.
Ja.
Und er sagte, er hat 2 Jahre gebraucht, und nach 2 Jahren hat er plötzlich irgendwo in einem alten Möbelgeschäft hat er ein altes Sofa stehen sehen. Hat er gesagt, das ist jetzt das Sofa, das ich kaufe. Und in dem Moment ist das Ding abgelaufen.
Ja.
So war es bei mir auch.
Ja, mein Vater ist ja letztes Jahr gestorben, im Mai. Der war auch hochdement, allerdings die meiste Zeit auch noch zu Hause. Und am Schluss konnte meine Mutter aber nicht mehr, weil... Und wir haben ihn dann in so einen Kurzpflegedienst getan und da ist er dann aber auch ganz unglücklich gewesen, wollte ständig nach Hause. Und ich habe ihn da eigentlich auch dann fast jeden Tag besucht, weil ich irgendwie, meine Mutter konnte nicht und meine Schwester auch nicht. Und dann die letzten Worte, die er zu mir gesagt hat, passend wirst du jetzt sagen, waren, was weißt du denn schon?
Da sind wir bei unserem Thema.
Genau.
Ja, und das ist mein Thema. Wir wissen in der Tiefe, wir wissen nichts. Und das ist das Ergebnis, paradoxerweise, das Ergebnis der Aufklärung.
Ja.
Wir können das aber nicht aushalten, dass wir nichts wissen. Und meine ganze Ausrichtung ist, wir müssten in dieses Nichtwissen hineingehen.
Ja.
Weil in diesem Nichtwissen ist Lebendigkeit.
Wobei wir jetzt ja schon in ganz, sag ich mal, schwierigen Sphären sind, weil für dich Wissen und Nichtwissen ja was ganz Spezielles ist, wie du mir schon im Vorgespräch ja auch gesagt hast.
Naja,
also
ja.
Es ist nicht das Wissen, was die Wissenschaft generiert, sondern es ist Gebrauchswissen, weil aus der Aufklärung ist ja auch die Wissenschaft ganz stark hervorgetreten. Die gab es zwar schon vorher auch, aber die hat halt auch jede Menge Wissen generiert, was uns im täglichen Leben hilft. Sowas Tolles wie Handys und Computer, Armbanduhren, Fernseher und so weiter produziert hat. Aber das ist nicht das Wissen, worüber wir sprechen.
Nein, das ist nicht das Wissen, worüber wir sprechen. Wobei ich gerade etwas über die Wissenschaft loswerden muss. Die Wissenschaft will ja nichts wissen. Wenn sie ja wüsste, dann wäre sie ja am Ende.
Das ist jetzt
die Wissenschaft ist die ständige Suche, unter anderem. Wissenschaft ist Zweifel. Alles anzweifeln. Und da bin ich voll mit dabei.
Mhm.
Ja? Sie müsste nur den Schritt machen, dass sie auch sich selber anzweifelt.
Ja, das tut sie ja, indem sie zumindest klar macht, dass es sich um Hypothesen handelt.
Also, wie ich die Wissenschaftler kenne, ich habe ja 10, 12 Jahre in der Wissenschaft selber gearbeitet und redet man das nach draußen und man glaubt seinen Hypothesen. Ja? Erst dann, wenn man alt wird, dann fängt man an, darüber nachzudenken. Aber lassen wir das mal draußen vor. Du hast eben gesagt, zweierlei Arten von Wissen, das ist richtig. Das Wissen, worum es mir geht, ist nicht das instrumentelle Wissen, was passiert, wenn ich diese Schraube nach rechts drehe oder wenn ich sie nach links drehe oder mal ganz einfach gesagt, was bedeutet mein Leben, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, die uralten Fragen, die Religion beantwortet hat, die Philosophie gestellt hat und so weiter. Und da ist dann die Antwort von deinem Vater, was wärst du denn schon?
Ja.
Und die ehrliche Antwort wäre nichts.
Ja. Also, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen und dieses Gefühl des Nichtwissens oder der Verwirrtheit zumindest, das ist mir ja auch sehr gut bekannt und geläufig und begleitet mich im Prinzip auch schon eine ganze Weile, dieses Gefühl. Also vor allen Dingen, nachdem ich von meiner ersten Frau mich habe scheiden lassen und dann in der Zeit war ich aber auch viel parallel in Kriegsgebieten, in Afghanistan unter anderem und in Nepal, wo auch ein Bürgerkrieg herrschte, in Myanmar, wo immer noch quasi ein Bürgerkrieg herrscht. Und das waren viele Erlebnisse, die mich doch schon, sag ich mal, so ein bisschen aus der Bahn geworfen hatten und haben zweifeln lassen, ob das, was wir wissen, tatsächlich hilfreich ist, um irgendwie voranzukommen. Aber dann habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin irgendwo an einem Punkt gelangt, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo ich auch so des Kämpfens müde war. Du hast dann zu mir gesagt, du bist wie so ein alter Krieger. Und bei der Sommerakademie war es ja auch so, dass ich dann habe mich aufstellen lassen von dem Thomas Gessner, der Krieg und ich. Und das war sehr bewegend. Aber wir wollen nicht darüber sprechen, über die Aufstellungsarbeit, sondern wir wollen eigentlich über so ein Bewusstsein sprechen. Über Bewusstsein im eigentlichen Sinne. Was ist, und das ist das Wissen, was du vielleicht meinst. Woher kommen wir? Woher gehen wir? Wer sind wir? Was können wir eigentlich tun? Und mich bewegt da die Frage eben insbesondere, was ist Bewusstsein? Was ist Geist? Was ist Seele? Was ist der Leib? Das kann man vielleicht noch am ehesten beantworten, obwohl der auch seine Mysterien hat, ganz sicher. Wir haben darüber angefangen zu sprechen im Kontext von meinem Buch, was ich versuche jetzt gerade zu schreiben, wo du gesagt hast, da wird es auch so ein bisschen Sparringpartner sein. Und da hast du dich auch klar geäußert, dass die Wissenschaft, so, weil ich da auch sehr wissenschaftlich argumentiere, ich sehe da auch keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Religion. Aber du hast zum Beispiel gesagt, du glaubst an die Wissenschaft wie an die Religion. Mhm. Und ein bisschen ist da was Wahres dran, weil ich eben in dem Buch auch Formulierungen gewählt habe, die, wo ich schreibe, Fakt ist. Und dann kommt da, vor 4,5 Milliarden Jahren entstand die Erde und so weiter. Wir wissen das natürlich alles nicht hundertprozentig genau, aber mir erscheint das plausibel. Und dann haben wir aber auch darüber gesprochen, und das war so ein Satz, den fand ich interessant von dir. Also ich habe dann die Urknalltheorie bemüht und gesagt, so quasi aus dem Nichts heraus entstand das ganze Leben oder auch sowas wie Bewusstsein. Dann hast du gesagt, das kann nicht sein, also aus dem Nichts heraus.
Ja, nun, ich habe daraus hier in meinem Buch Dasein einen kleinen Text geschrieben und die Überschrift heißt, wo nichts ist, kann auch nichts knallen. Ja, und ich halte diese Aussage für absolut treffend und logisch. Ja. Ja, wenn ich den sogenannten Urknall als den Beginn von allem ansehe, das ist ja die Frage, woher kommt die Welt, wie ist die Welt entstanden, ja, dann halte ich das für Unsinn. Man kann das alles vielleicht berechnen oder Experimente machen oder irgendwas, aber wenn nichts da ist, dann kann auch nichts knallen. So, ganz einfach, ja. Wenn dann gesagt wird, das ist eine unendlich dichte Masse, oder mit einem Fremdwort, das ist die Singularität. Ja, dann sage ich, wo kommt denn die dichte Masse her?
Ja, oder was war davor?
Ja, also, ja, genau. Und du kannst jede, und das wäre Wissenschaft, jede These wieder hinterfragen und jede Aussage wieder hinterfragen. Und für mich ist ein Punkt, die Aussage wäre die von deinem Vater. Was wisst ihr denn schon? Nichts. Meine Grundaussage ist, und da komme ich auch zu dem Zusammenhang von Wissenschaft und Religion. Die Religion hat uns ursprünglich gesagt, wie die Welt ist. Und alle Leute haben in diesem sogenannten Wissen gelebt. Dann kommt die Wissenschaft und zerstört das. Wissenschaft ist Zerstörung, Zerstörerin. Und zerstört das und sagt, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Dem kann ich vollkommen folgen. Am Ende müsste die Wissenschaft dann aber sagen, ja, aber wie es wirklich ist, wissen wir nicht. Und da ist ein Kipppunkt gekommen und den kann man in der populären Diskussion verfolgen, in der Klimadebatte. Da war es dann Greta Thunberg, ein Kind noch, 15 Jahre, die sich hinstellt und sagt, ihr müsst der Wissenschaft folgen. Die hat keine Ahnung, was Wissenschaft ist. Aber sie sagt, und die ganze Welt betet das an. Betet das nach. Und sie wird zur Göttin erhoben. Jetzt ist sie keine Göttin mehr, weil sie die falsche politische Haltung zu Palästina hat. Ja. Und jetzt wird sie wieder demontiert. Ja. So ist das halt in unserer Welt, aber das ist ein Nebengleis. So, und dann kommt das Nächste, kommt bei Corona. Ja, die Wissenschaft hat gesagt. Die Wissenschaft hatte überhaupt keine Ahnung, beziehungsweise wenn man ins Detail gehe, kommen noch andere Dinge. Ich will aber jetzt nicht über Corona reden, nur das, wie Wissenschaft benutzt wird, ist, als wenn die Wissenschaft uns heute die Wahrheit sagen konnte. Und damit ist sie selber zur Religion geworden.
Also ich sehe persönlich keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Religion im Grunde. Also weil ich mir denke, es kann auch sowas wie einen Schöpfer geben und trotzdem kann er etwas schaffen, was sowas wie Evolution hervorbringt, wenn wir uns jetzt mal an wissenschaftlichen Thesen entlangentangeln. Und für mich ist die Wissenschaft, liefert die plausibelsten Argumente, wie es gewesen sein könnte. Natürlich wissen wir es nicht, aber die
These... Der Widerspruch ist auf einer anderen Ebene. Da kann ich dir folgen, was du sagst. Der Widerspruch ist auf der Ebene, ich sag's nochmal. Die Wissenschaft mit der Naturwissenschaft, die Wissenschaft hat alles, was die Menschen bis dahin geglaubt haben, zerstört. Das hat massive auch Folgen gehabt, zum Beispiel in der Gesellschaft, dass das Königtum zerfallen ist. Das ist ein Ergebnis der wissenschaftlichen Weltsicht.
Ja, klar.
Weil das Königtum war sozusagen die weltliche Ordnung, die das göttliche Universum auf der Welt repräsentierte, ja. Und mit der Wissenschaft ist die alte Welt komplett zerstört worden.
Ja, stimme ich dazu.
Und wissenschaftlich kann man aber über die Frage, wo kommen wir her und wo gehen wir hin, kann man nichts sagen.
Das ist richtig.
Die Wissenschaft wird aber im öffentlichen Bewusstsein überall wird behandelt, als wenn die Wissenschaft uns Wissen zur Verfügung stellte. Und zwar nicht nur instrumentelles Wissen, wie mache ich, was passiert, wenn dann, sondern tatsächliches Wissen. Also wie zum Beispiel die Wissen, die Welt ist durch den Urknall entstanden. Hm. Und das ist Schwachsinn. Hm. Das ist schlicht und einfach Blödsinn.
Naja, es könnte ja so sein, dass auch dieser Urknall sozusagen Teil eines Prozesses ist und einfach nur fortlaufend einer Entwicklung, die auch schon vorher stattgefunden hat.
Stephen Hawking aber dann zum Beispiel, ist es nicht der Urknall.
Nein, es ist nicht der Urknall, sondern es sind halt mehrere Knalle dann hintereinander.
Dann ist irgendwas geknallt.
Aber gut, wir wollen ja auch eigentlich mehr darüber sprechen, über wirkliches Wissen. Und also ich finde das eigentlich ganz gut, davon auch von spirituellem Wissen zu sprechen, weil ich meine, dass das im Prinzip das ist, was du meinst. Wenn wir also über den Ursprung sprechen und das Ende, oder vielleicht gibt es das ja auch gar nicht.
Anfang und Ende sind nur menschliche Vorstellungen.
Ja.
Wir können uns ja zum Beispiel Ewigkeit nicht vorstellen. Wir können das nicht denken. Ja? Die meisten denken, und das ist so das Übliche, Ewigkeit ist eine unendlich lange Zeit oder eine unglaublich lange Zeit. Ja? Aber Ewigkeit ist Zeitlosigkeit.
Ja.
Ewigkeit ist ohne Zeit.
Ja,
ja? Und dann bin ich da, wenn Ewigkeit heißt, im Jetzt zu sein. Und im Jetzt zu sein heißt aber nicht, an einem bestimmten Zeitpunkt der Zeitachse sich zu befinden, zwischen gestern und morgen, sondern im Jetzt zu sein heißt, in der Zeitlosigkeit zu sein. Vollkommen die Dimension der Zeit existiert nicht mehr.
Was passiert dann, wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn wir in der Zeitlosigkeit sind?
Stille. Stille und Offenheit. Und das Leben geht seinen ganz normalen Gang. Aber du bist in einem Raum, in dem du das wie... Wenn ich mit dem Auto fahre, dann habe ich manchmal das Gefühl, da fährt einer mit dem Auto durch die Welt.
In dem Falle du.
In dem Fall ich. Und es fühlt sich an, als wenn das auf einer Leinwand wie im Film geschieht.
Na, das kenne ich auch.
Ja?
Wenn ich spazieren gehe zum Beispiel und wirklich bei uns ist ja viel Wald und Wiesen und Berge und dann gucke ich so links und rechts und habe so das Gefühl, da geht einer durch den
Wald. Ist es. Genau. Und da bist du, und in dem Moment bist du in der Dimension, bist du ein Stück aus der Dimension von Raum und Zeit herausgetreten. Es ist reine Wahrnehmung und reines Bewusstsein. Ja, so könnte man es vielleicht nennen.
Und unser anderes Bewusstsein, wenn wir was tun, aktiv was wollen, was dann viele sprechen dann immer von dem Ego. Dass das Ego jetzt dieses und jenes will. Und im Grunde könnte man ja jetzt, wenn wir auf die Diskussion, die wir vorher mit der Wissenschaft hatten, sagen, auch die Wissenschaft ist sozusagen das Bewusstsein des Egos, das sich weiterentwickeln will, das die Grenzen des Menschlichen sozusagen überschreiten will. Aber
du hast ja eben erzählt, du bist auch viel in anderen Kulturen gewesen. Und in den alten Kulturen gab es sowas wie ein Ich-Bewusstsein so gut wie gar nicht oder nur ganz rudimentär. Ja? Und die gibt es auch heute noch. Das Selbst ruhte im Stamm. Es gibt noch ein kleines Echo davon bei uns. Wenn ich hier in der Eifel bin, dann bin ich der Nellis.
Mhm.
Ich bin nicht der Wilfried.
Mhm. Der Nellis.
Im Dialekt wird noch immer der Nachname zuerst genannt. Das ist auch in vielen anderen Kulturen der Fall. Zum Beispiel in China ist es so, dass der Nachname, der erstgenannte Name ist immer der Nachname.
Mhm.
Ja, Xi Jinping, der Ministerpräsident, dessen Familienname ist Xi.
Ja.
Ja, in Ungarn ist das einzige Land in Europa. Das ist auch so. Da ist der Familienname vorangestellt, auch noch offiziell.
Ja.
Und in allen sozusagen, in allen Dialekten, dort ist der Nellisse Wilfried und dort ist der Nellisse Josef und dort ist der Nellisse Aujus.
So und so. Und dann ist es
und das erste ist sozusagen der Clan.
Ja.
Ja?
Ja.
Die Familie, der Clan. Und das ist ein Teil von dem Clan. Für mich ist das noch so etwas wie ein Nachhall von eines Bewusstseins, wo das Ich noch so gut wie keine Rolle gespielt hat.
Ja.
Ja? Man musste ein bisschen unterscheiden, aber im Wesentlichen war das Ich im Stamm. Ja?
Ja.
Wenn du schamanische Rituale dir anguckst, ja?
Ja.
Die Schamanen sagen, wenn einer psychisch krank wird oder irgendwas hat, dessen Seele hat sich verloren.
Ja.
Ja, die Seele ist weg. Und die versuchen, die Seele wieder in den Stamm hineinzuholen. Der Schamane, der geht auf eine Seelenreise und versucht, die zu irgendwo zu kriegen und sie wieder in den Stamm zu integrieren. Hm. Es geht um Stammesbewusstsein. Ja, und da ist noch kein Ich. Ich sage jetzt nicht, dass ein Idealzustand ist oder so, sondern das ist eine bestimmte Stufe des Bewusstseins. Das ist das, was ich das Gruppenbewusstsein nenne, kulturell, und was im persönlichen menschlichen Leben dem Kind entspricht. Das Kind empfindet sich als Teil seiner Familie. Sein Ich spielt in den ersten 7, 8 Lebensjahren zumindest so gut wie noch keine Rolle. Nichts, aber die Frage, die du gestellt hast, die ist spannend. Was machen wir damit?
Ja.
Das ist das westliche Denken.
Ja.
Was machen wir damit?
Ja.
Wir können nur in Machen denken, wir können nicht in Sein denken.
Ja, stimmt.
Ja? Einfach sein.
Haben oder sein.
Ja, einfach sein. Wir können nicht einfach im Sein sein. Das ist,
aber das ändert sich ja jetzt gerade, wenn man sich heutzutage die Erziehung von Kindern anschaut. Da wird ja unheimlich auf das Kind eingegangen. Und ich erlebe das so jedenfalls, dass dieser Individualismus, der ja auch ein Ergebnis, eine Folgewirkung der Aufklärung ist, dass der Einzelne jetzt praktisch jede Chance hat, sich auch zu jedem vollen Potenzial zu entwickeln. Und daraus entsteht dann ja so auch sowas wie so ein teilweise gesunder Egoismus, dass man vorankommen will, aber manchmal eben auch ein total überzogener Individualismus, der sogar darin gipfelt, dass die Leute meinen, sie müssten jetzt anfangen, sich auch äußerlich komplett zu ändern, ihr Geschlecht zu ändern oder keine Ahnung.
Das ist ja nur ein Scheinindividualismus. Man folgt dann im Grunde meist industriell erzeugten oder profitgetriebenen Bildern. Es geht nicht um mich, sondern ich folge einem Bild, wie ich sein soll. Und dieses Bild wird wiederum über Handys und über dieses ganze Ding, Internet oder so, werden den Kindern Bildern vorgemacht. Ja?
Mhm.
Und im Grunde genommen, wenn es wirklich um Individualismus gehen würde, dann müsste es heißen, individuell kann ich nur sein. Das heißt, da muss ich bereit sein, allein zu sein.
Mhm.
Und das ist für mich die Stufe vom Erwachsenwerden.
Okay.
Ich skizziere das mal, ja? Der Jugendliche muss sich von seiner Familie, wo er geborgen war, als Kind und wo er dazugehört hat, ganz normal, der muss da rausgehen. In der heutigen Welt, in den alten Kulturen war das anders, ja? Aber heute, der muss da rausgehen und er muss versuchen, sich selbst zu finden. Und er muss das Elternhaus und alles verlassen. Deswegen sagt er, das war alles scheiße. Ja? Er versucht, sich davon abzugrenzen, damit er gehen kann.
Mhm.
Er kann es aber nicht aushalten, allein zu sein. Er tut nur so.
Mhm.
Und das Internet liefert den, oder die asozialen Netzwerke, die liefern den Jugendlichen Bildern, in denen sie wieder sich in ein neues Kollektiv einordnen, ohne es zu merken. Das ist dann nicht mehr die Familie, sondern das sind dann, früher nannte man das in unserer Jugend noch Peer Groups.
Ja.
Heute sind das all diese kleinen Identitäten, die hier rumlaufen, womit man sich wieder identifiziert. Man rutscht aber wieder in eine Gruppe hinein.
Ja.
Und das hat überhaupt nichts mit Individualismus zu tun.
Also du meinst, Individualismus ist im Prinzip auch was Gutes, weil es nämlich dann die Chance bietet, sich sozusagen auf seinen eigenen Fokus zu konzentrieren.
Das Individualismus ist zunächst einmal eine notwendige Entwicklung des Menschen, menschlichen Bewusstseins, um zu sich selbst zu kommen. Nur, da komme ich wieder an den Anfang von unserem Gespräch, dann kommen wir an den Punkt des Nichtwissens. Im Ich-Konzept glaube ich zu wissen, wer ich bin. Und ich halte diese Idee, wer ich bin, die halte ich fest. Das ist Ego. Die kommt aber, das kommt alles aus der Vergangenheit. Das sind alles Dinge, die mir von außen angetragen wurden, die ich aber als ich begreife. Und damit, das ist ein Konzept. So, wenn ich aber damit weitergehe und bei mir selbst ankomme, wirklich bei mir selbst ankomme, ohne all die äußeren Ideen, wie ich bin, dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Das Selbst ist etwas vollkommen Offenes. Das ist das auch, was C.G. Jung da mit Selbstwerdung entwickelt hat. Wenn ich bei mir wirklich bei mir selbst ankomme, dann komme ich dahin, was wir eben gesagt haben, dass ich es nicht weiß. Das ist in der individuellen Geschichte so und das ist auch das Ergebnis der Aufklärung. Das eigentliche Ergebnis der Aufklärung wäre, aber das halten wir nicht aus, an den Punkt zu kommen, zu sagen, wir wissen es nicht. Wir haben jetzt die alte Welt zerstört, in der jeder wusste, wo sein Platz war und in jeder wusste, wo oben und unten ist. Und jetzt? Es gibt kein oben und unten mehr. Wenn ich am Nordpol stehe, dann ist oben da und wenn ich am Südpol stehe, dann ist oben in der entgegengesetzten Richtung. Und unten ist da, wo meine Füße sind. Aber wenn ich weiter denke, dann gehe ich zum Mittelpunkt der Erde und komme am anderen Ende wieder raus und dann geht's nach oben. Und alles ist relativ. Ich bin da voll dabei. Das ist das Ergebnis der Wissenschaft. Wo ich nicht voll dabei bin, ist dieses Ergebnis der Wissenschaft, ist, dass wir nichts wissen. Und das können wir nicht aushalten. Und dann sagen wir, die Wissenschaft weiß es. Die Wissenschaft weiß nichts.
Aber was machen wir mit diesem Nichtwissen? Also es gibt ja eigentlich nur wenige Religionen, wenn man die überhaupt so nennen will, die sich damit beschäftigen. Also zum Beispiel im Zen-Buddhismus, ich habe mich auch mal eine kurze Weile damit beschäftigt, mit Zen-Buddhismus, da ist ja auch ständig von diesem Nichtwissen die Rede. Aber auch im sonstigen Buddhismus ist das so. Es gibt es auch in Ansätzen im Hinduismus. Nirvana ist das große Nichts. Das Ziel ist auch nicht so, wie es ja häufig so kolportiert wird hier im Westen, sozusagen immer wiedergeboren werden und am besten noch irgendwie mit dem gleichen Wissen und der gleichen Identität wiedergeboren zu werden, sondern eigentlich den Kreislauf der Wiedergeburt zu durchbrechen und so ins Nichts einzutreten. Jetzt hast du aber auch vorhin schon mal gesagt, und wir haben darüber gesprochen, aus dem Nichts heraus kann nichts knallen. Also was machen wir mit der Stille?
Nichts, aber die Frage, die du gestellt hast, die ist spannend. Was machen wir damit?
Ja.
Das ist das westliche Denken.
Ja.
Was machen wir damit?
Ja.
Wir können nur in Machen denken, wir können nicht in Sein denken.
Ja, stimmt.
Ja? Einfach sein.
Haben oder sein.
Ja, einfach sein. Wir können nicht einfach im Sein sein. Das ist,
Es gibt ein wunderschönes Buch. Ich kann mich leider jetzt nicht an den Autoren erinnern, aber der war früher auch Redakteur beim Radio und hat Musiksendungen gemacht. Und es ist ein revolutionäres Buch, was ich sehr geliebt habe. Das Buch heißt Die Stille im Kopf und es geht um Musik, wie Musik entsteht. Was ich spannend fand, ist, wie er daran geht, dass er nämlich sagt, und das kenne ich halt auch aus anderen Kontexten, das Entscheidende sind nicht so sehr die Töne und der Klang, sondern der Raum dazwischen.
Ja, richtig.
Also die Stille wiederum.
Richtig.
Und nur durch die Stille...
Der Klang macht die Stille hörbar.
Genau. Ja. Und das ist ja auch so was, was irgendwie wie so ein Paradoxon klingt.
Ja.
Und was mich jetzt wieder erinnert an eine Story von Francis Bebé, einem afrikanischen Musiker und Poeten, der leider schon auch tot ist. Den hatte ich mal erlebt auf einem Seminar, wo er für uns da ein bisschen Programm gemacht hat. Und der erzählte die Geschichte, wie das Universum entstanden ist, überhaupt alles entstanden ist.
Ja.
Und erzählt, also Gott sitzt da im Nichts. Und langweilt sich zu tun.
Ja, ja, ja.
Ist absolut öde, nichts passiert, nichts ist los.
Ja.
Alles nur völlige Dunkelheit, totale Stille, nichts. Und irgendwie, wie er da so sitzt im Nichts, ist, dann fängt er an zu flöten, zu pfeifen, aus sich heraus. Und aus diesen Tönen entsteht dann die Welt.
Okay. Ja, schöne Geschichte.
Finde ich eine schöne,
schöne Geschichte. Schön. Wir haben ganz viele Geschichten über die Welt und das sind alles Geschichten. Und jetzt komme ich wieder auf meinen Urknall zurück. Die Wissenschaft erzählt auch nur eine Geschichte.
Ja,
ja, das ist oder auch eine Geschichte. Geschichte. Nur sie tut so, als wenn es faktisch wäre.
Ja, ja? Das ist der
Fehler. Und damit sind wir an dem Punkt, dass die Wissenschaft, ohne es zu merken, zur Religion wird. Wenn es nur ein nützliches Instrument ist, da bin ich voll dabei. Aber wenn wir anfangen, der Wissenschaft zu glauben, dann geraten wir auf Abwege. Der Hintergrund ist für mich, dass wir den Schritt der Aufklärung, den Schritt aus der Unmündigkeit heraus, noch nicht vollendet haben. Wir haben...
Was fehlt noch?
Das Eintreten in die Wahrheit, die darin besteht, dass wir nichts wissen und dass alles vollkommen offen ist. Wenn du darin eintrittst, dann entsteht Lebendigkeit. Und da bin ich wieder Wissenschaft versucht, heutzutage, ob das ihr Wesen ist, das lasse ich mal draußen vor. Wissenschaft und vor allen Dingen in ihrer praktischen Ergebnis der Technik ist nichts anderes als Kontrolle. Und Kontrolle ist tot. In der Kontrolle stirbt alles Leben. Das war für mich die entscheidende Botschaft bei Corona. Ich habe gestern noch mal einen ersten Artikel, den ich in den ersten Wochen, wo beim ersten Lockdown geschrieben habe, habe ich noch mal reingeguckt. Der erste Satz war, wollen wir ein totes Leben, um den Tod zu verhindern?
Was für eine Farce.
Der Lockdown hieß, wenn ich ihn zu Ende denke, damit wir nicht sterben, dürfen wir uns nicht mehr bewegen.
Dürfen wir nicht leben.
Wir dürfen uns nicht mehr anfassen. Wir dürfen nicht mehr aus dem Haus gehen. Es gibt ja auch Leute, die haben das wirklich gemacht.
Ja.
Wir dürfen uns nicht mehr bewegen, um nicht zu sterben. Das heißt aber, das ist der Tod. Das ist Kontrolle. Das geht auch mit künstlicher Intelligenz und all diesen Sachen. Ja? Das läuft darauf hinaus, auf Kontrolle. Es gibt dieses Wort ja, der menschliche Faktor, ja, wenn irgendein Unglück passiert ist, ja,
ja, ja, der Mensch hat versagt.
Ja, und der menschliche Faktor, der muss ausgeschaltet werden,
damit nichts mehr passiert,
und dann passiert tatsächlich nichts mehr.
Ja.
Und das ist Stillstand.
Ja, das stimmt.
Und der andere Weg ist, wenn ich in die Offenheit hineingehe, dann kann alles passieren.
Moment, ich muss noch mal rekapitulieren. Du hast gerade vorhin gesagt, wenn wir in dieses Bewusstsein hineingehen, dass wir nichts wissen,
ja,
dann entsteht Stille.
Ja.
Später hast du gesagt, dann entsteht aber auch Lebendigkeit.
Ja.
Wie passt das zusammen? In der Stille entsteht Lebendigkeit.
Ja, ja.
Also ich kann das nur so nachvollziehen, wenn ich mir vorstelle, dass ich meditiere.
Nein. In der Stille ist nur Lebendigkeit und Lebendigkeit ist nur in der Stille.
Okay, inwiefern?
Wie entsteht dieses Lachen gerade?
Ja, aus dem Moment heraus.
Ja. Und da ist Lebendigkeit und das ist Offenheit. Häng dich nicht auf das Wort Stille, obwohl ich...
Also erstmal ist ja Stille.
Ja.
Erstmal ist ja Stille. Du hast nichts.
Ja.
Ne? Und du bist einfach da und...
Wenn jemand einen Witz erzählt, ja? In einem Witz wird ja das Denken aufs Glatteis geführt. Ja? Und dann kommst du an einen Punkt, wo du plötzlich, wo ein Moment völlige Stille ist, weil da irgendwie eine Drehung drin ist, die du nicht kapierst.
Ja.
Und dann fängst du an zu lachen.
Ja.
Und das ist der Moment, das ist das, was einen Witz so witzig macht.
Ja.
Und warum so lebendig
Humor so wichtig ist.
Ja, warum Humor wichtig ist. Und warum lacht. In der Kontrolle lacht keiner mehr.
Nee.
Oder wenn du bei der Musik bist,
ja,
wo plötzlich, du machst ja auch ein bisschen Musik, ich ja auch. Ich bin nicht Profi genug, um da wirklich gut drin zu sein, aber es gibt dann, wenn du mit anderen zusammen Musik machst, da gibt es einen Moment, da entsteht plötzlich was.
Ja.
Das sind ganz kurze, und da ist Kreativität.
Ja.
Aber diese Kreativität, die macht keiner. die entsteht. Und das sind Momente, wenn du das siehst. Irgendjemand hat das mal in einem Vortrag, habe ich gehört, auf unserem Kongress, da war der Sharma.
Otto Sharma, ja.
Und der hat ein paar Filmaufnahmen da gehabt, wo etwas von einem Konzert, wo einer mit Violine spielte und der Dirigent. Und da gab es einen Moment, wo alles den Atem anhielt. Und man konnte sehen, dass der Dirigent und der Solist plötzlich in einem Raum waren, der sozusagen die Führung übernommen hat, wo nicht mehr der Dirigent die Führung hatte, auch nicht. Ja, das sind Momente, da entsteht plötzlich etwas, das ist Kreativität und das entsteht aus dem Nichts heraus. Es verschwindet auch wieder im Nichts.
Ja, das ist wahr.
Ja?
Hinterlässt kaum Spuren außer dem Gefühl,
es ist nur im Moment. Mhm. Ich hatte vorher ein schönes Gedicht von Hermann Hesse gelesen, wo er das auch beschreibt, wo er sagt, in dem Moment, wo ein Ton entsteht, ist er schon wieder weg. Du kannst ihn nicht festhalten.
Mhm.
Und genau deswegen berührt uns das so sehr. Das, was dauerhaft ist,
Da
geht es einem wie Gott, der da sitzt und, und sich langweilt. Und nur wenn er mal anfängt zu pfeifen.
Du hast vorhin noch mal in unserem Vorgespräch auch gesagt, wenn du in diesem Moment sozusagen bist und dann einfach auch in der Natur bist und dir zum Beispiel so einen Baum dir anschaust, den da einfach auf dich wirken lässt, dann nimmst du den in dich auf. Das fand ich ein schönes Bild, wie du sagtest, du nimmst den in dich auf und bist dann auch irgendwo ein Stück weit vielleicht sogar der Baum. Das ist so dann vielleicht auch tieferes Bewusstsein. Mir gefällt das Wort kosmisches Bewusstsein. Wir haben ja auch darüber im Vorgespräch gesprochen, dass ich mir gut vorstellen kann, in einem kosmischen Bewusstsein sozusagen zu leben. Also das ist der Raum und die Zeit, in der ich auch bin, das ist das Bewusstsein selbst. Als ob, wir Menschen glauben ja immer, Leben schafft erst Bewusstsein, ja, oder vielleicht erst durch den Mensch ist sowas wie geistiges Bewusstsein entstanden. Aber wenn ich mir die Schöpfung anschaue und überhaupt die Natur und all das, was wunderbar von sich aus entstanden ist, ohne dass wir das erschaffen haben, dann finde ich das zutiefst bewegend und auch befriedigend, einfach zu sehen, Teil davon zu sein.
Der Punkt ist, in dem Moment, wo du das zu dir kommen lässt, wo du dich dem nur aussetzt, in dem Moment verschwindet dein Ich-Gefühl. Und das ist so überwältigend manchmal. Das ist aber auch, du kannst es in der Natur erleben, aber es ist dasselbe, wenn ich in ein Museum gehe, kann ich mir ein Bild angucken und kann über das Bild nachdenken. Ja? Ich kann mich aber auch vor das Bild stellen und das Bild zu mir sprechen lassen. Und dann passiert etwas völlig anderes. Dann beginnt auf einmal aus dem Bild etwas, das Bild zu leben. Oder mein klassisches Beispiel ist in der Schule, was will der Dichter uns mit dem Gedicht sagen? Ja, dann ist das Gedicht tot. Dann nehmen wir das auseinander und das ist genau das, was die Wissenschaft macht, was sie mit allen Sachen macht. Es auseinandernehmen und dann wieder künstlich zusammensetzen und es ist tot. Und wenn ich im Leben bin, dann setze ich mich den Dingen aus, egal was das ist. Ich kann mich auch beispielsweise an die Autobahn stellen und mich dann dem aussetzen, was passiert, wenn die Autos alle an mir vorbeirasen. Dann wird es dir aber mulmig. Dann kriegst du plötzlich ein Bild von unserer Welt, in der wir konkret leben. Wenn du dich dem wirklich aussetzt, dann hörst du den Lärm und ich meine, und dann merkst du mal, mit welcher Aggressivität wir unterwegs sind. Das ist dann eine
Erschöpfung. Da brauchst du dich nicht an der Autobahn zu stellen. Da kannst du auch in eine Fabrik gehen, da kannst du
überall,
ins Krankenhaus
überall, wenn du ins Krankenhaus gehst, ist es furchtbar. Ja? Ja. Ich will damit auch sagen, es geht nicht nur um die schöne Erfahrung, die du in der Natur hast. Ja? Wobei es in der Natur, wenn du wirklich in der Wildnis bist, auch schrecklich sein kann. Möglicherweise, das ist eine Theorie wiederum, aber möglicherweise ist es so, dass die Menschen, die Urmenschen, die in der Natur gelebt haben und die sich plötzlich dessen bewusst geworden sind, der Natur, die nicht nur wie ein Tier in der Natur gelebt haben und in der Natur sich in ihrem Instinkt bewegt haben, sondern die plötzlich gemerkt haben, die Natur ist ja da und ich bin hier. Also es ist für mich der Akt von Bewusstwerdung.
Meiner Ansicht nach ist das geschehen, indem die Menschen das erste Mal eben Bilder schaffen.
Vorher, die Bilder waren schon der Versuch, das zu bannen. Das muss ein unglaublicher Schrecken gewesen sein. Zu erfahren, zu entdecken, dass ich der Natur vollkommen ausgeliefert bin, dass ich sterbe, dass ich bin. Diese Selbsterkenntnis, und das ist für mich, ist auch der Mythos vom Paradies, den es auch in verschiedenen anderen Kulturen gibt. Ja. Ich zitiere das manchmal, in dem Moment, wo Adam beißt in den Apfel und sie erkannten, dass sie nackt sind. Mhm. Ja, wenn ich jetzt das, ein Tier erkennt nicht, dass es nackt ist, deswegen zieht es sich keine Kleider an. Ja. Und sie erkannten, dass sie nackt sind. Und das muss ein wahnsinniges Erschrecken gewesen sein. Nackt heißt auch in dem Sinn ausgeliefert sein.
Ja, ja.
Und das zu erkennen. Und das ist für mich der Ursprung von Religion. Dass man versucht hat, mit den Bildern, die man das zu bannen und sich irgendwo in diesem Erschrecken...
Das sich wieder zu eigen zu machen.
Sich zu eigen zu machen und sich gleichzeitig zu versuchen, sich wieder in die Natur einzugliedern, indem man sie als göttlich wahrnimmt.
Hm.
Ja, indem man nicht nur den Schrecken, sondern indem man sie als göttlich wahrnimmt, damit ergibt sich ein Sinn. Wir sind mit der Aufklärung, mit der Wissenschaft, mit der Naturwissenschaft zuerst und dann der Aufklärung dahin gekommen, dass wir diesen Sinn zerstört haben. Und das ist für mich eine durchaus positive Entwicklung, dass wir jetzt bei der Wahrheit angekommen sind, nämlich bei dieser tiefen Wahrheit, dass wir nichts wissen.
Also mein Buch, ist dieser Moment, ist mir jetzt gerade so klar geworden, wo du das beschrieben hast, in dem Moment, wo der Urmensch versucht hat, das zu bannen. Daraus ist die Religion entstanden. Und das ist ja so im Prinzip die Synthese meines Buches. So versuche ich es zumindest zu entwickeln. Ich bin noch nicht so weit, aber das ist das, was mir vor Augen schwebt, dass wir im Prinzip, wenn wir eine Chance haben wollen, zu überleben, dann geht das nur, indem wir anerkennen, dass das Leben und die Natur und all das, was um uns herum ist, heilig ist. Ich glaube daran, dass das heilig ist. Also ich glaube... Religion, gut und schön, ja, für mich sind die Religionen, die einen personifizierten Schöpfer haben, sind für mich im Prinzip Erfindungen vom Menschen. Aber dass Religion etwas eben eine Beziehung herstellt zu dem größeren Ganzen und zu dieser Erkenntnis, dass wir eigentlich nicht wissen, woher wir kommen und woher wir gehen, dass wir also irgendwo an irgendwas glauben müssen, was Sinn ergibt, dann glaube ich, ist das in dieser Phase der Menschheit das, dass wir begreifen müssen, wir können nur wirklich überleben und unsere Existenz auch tatsächlich fortbestehen, wenn wir anfangen, die Natur und das Leben zu pflegen, zu verehren und vielleicht sogar anzubeten.
Für mich ist das ein Traum.
Ein Traum.
Es ist vorbei. Das ist der Traum vom Paradies. Das ist der Traum der Rückkehr, der nicht mehr möglich ist. Deswegen habe ich eines meiner wichtigen Bücher heißt ja, das Leben hat keinen Rückwärtsgang. Ja?
Ja.
nein, du beschreibst eine Welt, von der Nietzsche gesagt hat, Gott ist tot.
Nein, Gott, nennen das Gott, ich nenne das kosmisches Bewusstsein.
Da ist nichts, nein, das ist vorbei. Für mich, ja, sondern der einzige Raum ist, es gibt nichts. Leere, Stille, Geist. Was ist Geist? Geist ist kein Sein, hat keine positive, es gibt's nicht. Du kannst es nicht fassen. Es hat keine Form. Und was keine Form hat, ist Leere. Pass auf, hier. Mein Buch, kannst du das sehen?
Die letzte Wahrheit, Reinhard.
Nein.
Die letzte
Was steht
Wahrheit.
Da?
Nichts.
Genau.
Ja, das ist schön. Die letzte Wahrheit ist...
Das ist das letzte Kapitel.
Das letzte Kapitel. Und
die letzte Wahrheit ist ein leeres Blatt.
Ja.
Ja? In dieser Leere existiert alles. Und das ist aber keine Ödnis. Was wir heute produzieren, in unserer modernen Welt. Das ist Ödnis.
Ja.
Ja?
Seelenlosigkeit.
Ja, das ist Ödnis. Ja? Bei Nietzsches Zarathustra heißt es, der Mensch steht in der Wüste seiner Zerstörungen. Da sind wir heute. Ja, und zwar unsere geistigen Zerstörungen. All diese, das, was du eben als Kosmos beschrieben hast und all das. Und ich sehe nicht, dass es da eine Rückkehr geben kann, sondern vielleicht muss der Mensch den Weg, oder sehr wahrscheinlich sogar, den Weg alles aller Form gehen. Alles, was eine Form hat, alles, was entsteht, vergeht auch wieder. Auch die Erde vergeht, ja.
Ja, ja, gut, das dauert noch ein bisschen.
Das dauert noch ein bisschen, wahrscheinlich, ja. Aber was nicht vergeht, ist
das Bewusstsein,
der Geist. Das Bewusstsein an sich, der Geist, weil es keine Form hat und weil es keinen Anfang hat, deswegen hat es auch kein Ende. Und wenn es einen Anfang hätte, dann müsste es ein Ende haben. Da kommen wir aber in den Raum, den man nicht denken kann, den man nur in der Stille erfahren kann.
Ja. Das ist wahr.
Und dann ist man, auch wie du das eben über die Natur erzählt hast, dann ist das aber kein Konzept, dann ist man einfach erfüllt davon.
Stimmt, da gibt es keine Absicht und da gibt es kein Nichts. Ziel, sondern einfach nur pures Sein.
Genau.
Und das ist die Glückseligkeit.
Genau, und das ist das, was die Inder Nirvana nennen, wo wir uns irgendwelche im Kopf irgendwelche Vorstellungen machen, oder das ist was im Chinesischen Dao heißt.
Lao Tse.
Lao Tse.
Ja.
Übrigens, der Übersetzer vom Tao Te Ching, der hat hier in diesem Haus als Kind gelebt.
Ach, ist doch nicht.
Der hat eine der letzten deutschen Übersetzungen, Heinz Klein, der hat hier ein Jahr oder ein halbes Jahr hier im Haus gelebt.
Bei deinen Eltern?
Bei meinen Eltern nach dem Krieg, weil seine Mutter...
Hör mal, Wilfried, dann ist doch jetzt alles klar, oder?
Ja, der weiß auch nicht, wie er da hingekommen ist. Der ist 5 Jahre älter als ich. Ich glaube, wenn er noch lebte, lebt er in eine französische Frau in Frankreich. Bin mit dem hier aufgewachsen, sozusagen. Und vor ein paar Jahren schaue ich nach einer neuen oder nach irgendeiner deutschen Übersetzung vom Tao Te Ching. Ja. Und dann sehe ich übersetzt von Heinz Klein. Aber ich wusste, der ist irgendwie nach Taiwan gekommen und hat Sinologie und chinesische Medizin und so studiert, ja. Du hast unser Gespräch angefangen, wir sind hier in einem historischen Gebäude.
Ja, genau. Ja, das ist doch ein schönes Ende.
Okay.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Na, gucken wir mal, was draus wird.
Genau.
Gut.